dann versteht ihr vielleicht, warum ich irgendwann aufgehört habe, auf Instagram mein Pistazien-Eis hochzuladen, weil ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl habe, vor allem, wenn ich nicht weiß, wie die mit den Daten umgehen. Und die Trainingssets sind teilweise wirklich perfide und voller Vorurteile, Rassismen, Frauenfeindlichkeit, auch im Essen.
Der läuft auf den Punkt raus, dass ich mir wünschen würde, dass wir diskutieren, dass bestimmte IT-infrastrukturelle Dinge den gleichen Charakter haben wie eine Wasserversorgung oder eine Abwasserentsorgung. Und darum kann ich mir gut vorstellen oder würde mir wünschen, dass wir über Stadtwerke für IT nachdenken.
Ich würde sogar noch krasser sagen, weil Bio ohne Roboter, ganz blöde, also automatisierte Pflanzenbearbeitung, werden wir nie für alle hinkriegen.
Wir brauchen Systemwechsel. Es ist keine Option, so weiterzumachen wie bisher. Und das ist leider viel zu wenig Leuten klar. Und das müssen wir immer mehr Menschen deutlich machen.
Herzlich willkommen bei Foodshare. Wir sind Maria, Journalistin, und Vincent, Caterer und Foodpreneur. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
Deshalb treffen wir für Foodshare Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene, um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Foodshare. Heute, wir freuen uns total, haben wir mal wieder ein Vierer-Interview mit Olaf Deininger und Henrik Haase. Herzlich willkommen.
Hallo.
Moin, moin.
Servus.
Olaf ist Wirtschaftsjournalist und Digitalexperte und sitzt gerade am Bodensee. Und Henrik ist auch wie ich in Berlin Publizist, Kommunikationsdesigner und Food-Aktivist. Zusammen habt ihr ein großartiges, spannendes Buch geschrieben. Das nennt sich Food Code, wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten. Wir hoffen, das tun wir noch. Auf jeden Fall schreibt ihr, die Digitalisierung könnte den Essensmarkt demokratischer und nachhaltiger machen. Das klingt erstmal schön. Wahrscheinlicher ist allerdings, sagt ihr, dass sie ihn noch mehr spaltet. Worauf müssen wir uns gefasst machen?
Genau.
Ist das jetzt schon die erste Frage?
Ja.
Ach, so, okay. Hendrik, willst du loslegen?
Jetzt kriege ich gleich den Ball. Ja, hast du schön angeteasert. Ja, wenn wir nichts machen und uns das Thema weiterhin so überhaupt nicht interessiert, dann gehen Olaf und ich, glaube ich, schon davon aus, dass wir da Probleme bekommen, weil wir immer noch so ein bisschen denken, naja, Essen und Digitalisierung, das hat irgendwie, ja, so ein paar Liefer-Apps, da hat es ein bisschen mit zu tun. Und irgendwie tauchen auch wahnsinnig viele Gerichte auf Instagram auf und so. Aber ob das wirklich was miteinander zu tun hat, so. Und dieses Verhalten finden wir nicht nur bei Leuten, die täglich essen und täglich ihre Sachen posten in irgendwelche WhatsApp-Gruppen und bei Instagram und sonst wo und sich irgendwie die Sachen nach Hause liefern, sondern das finden wir leider auch irgendwie bei Politikern und PolitikerInnen, die auch uns dann so sagen, ja, von Drohnen auf dem Acker habe ich schon mal gehört und Lieferdienste, ja, ist klar, aber ist das nicht nur so ein Ding in Berlin? Ja, und wenn man dann weltweit sich umguckt, dann merkt man, das ist nicht nur Ackerdrohne, das ist nicht nur der Lieferdienst, das ist auch noch der Handel, der sich komplett umstellt, das sind selbstlernende Algorithmen, KI. Also, da merkst du schon, das wird immer komplexer und desto tiefer wir uns da eingegraben haben, desto mehr haben wir gemerkt, irgendwie passiert überall allerhand was, aber wir reden aus unserer Sicht viel zu wenig darüber und wissen teilweise wirklich nicht, was da unter der Motorhaube so alles schlummert, während wir uns jetzt, sage ich mal, bei vielleicht so Sachen wie Social Media, Facebook und so weiter schon im Klaren sind, dass das irgendwie, wenn man zu lange nicht hinguckt, Auswirkungen zum Beispiel auf die Demokratie haben kann.
Also sprich, das klingt jetzt so, als wärt ihr tatsächlich auch selber geschockt gewesen, so ein bisschen während eurer Recherchearbeit.
Absolut.
Ja, das war immer so ein... Das war immer so eine Mischung aus geschockt und fasziniert, glaube ich. Also so ging es mir jedenfalls. Also dass du auf der einen Seite denkst du, boah, fuck, was gibt's alles schon? Und dann warst du fasziniert, wie so, boah, was steckt da alles drin? Was könnten wir da alles mitmachen? Und das ging immer so hin und her. Ich weiß nicht, wie es Olaf ging, aber so war es bei mir immer.
Ähnlich, irgendwann ist klar geworden, dass wir komplett in einem neuen Übergang technologischer Art stecken, dass so Dinge wie künstliche Intelligenz kein Science-Fiction sind, sondern schon da sind, schon produktiv sind, von vielen Firmen schon eingesetzt werden und wir auf der anderen Seite eine gesellschaftliche Debatte führen, die eigentlich 5 oder 10 Jahre hinter dem Thema ist. Und dieses Delta wird so im Laufe der Recherche eigentlich immer größer und das gilt zu bearbeiten. Und das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir uns im Augenblick befinden.
Und sagt mal, also es ist ja auch hinten eine Wahnsinnsliste an Quellen und Büchern. Also wenn irgendwer Interesse an dem Thema hat, der muss ja sofort das Buch kaufen und da auch nochmal hinten reinschauen. Ihr habt ja auch gesagt, ihr habt mit vielen gesprochen, die am bunten Zukunftsmenü kochen. Also wer ist da alles dabei gewesen? Was ist das für eine Range? Mit wem habt ihr da alles gesprochen? Und vor allen Dingen, wie hat das funktioniert? Wann habt ihr angefangen zu recherchieren? Dann kam ja zwischendurch nochmal so eine Pandemie. Wie hat das funktioniert?
Also ich habe über 1000 E-Mails geschrieben. Wir haben rund 100 Interviews gemacht. Wir haben wahrscheinlich so ein bisschen auch von dem Shutdown profitiert, weil manche Leute waren dadurch relativ gut zu erreichen. Mhm. Und recherchieren kannst du auch ganz gut am Telefon oder in Zoom oder in Skype und so weiter. Insofern, das kam uns möglicherweise so ein bisschen entgegen. Und wir haben halt probiert, das ist so ein war so eine Grundüberlegung vom Buch, dass uns relativ schnell klar wurde, wir müssen eigentlich nur an die Stellen hingehen und mit den Menschen reden, die heute schon in dieser Entwicklung drinstecken. Das heißt, wir müssen gar keine Zukunft beschreiben, sondern wir müssen uns nur angucken, was heute schon da ist. Und das war dann relativ schnell ausreichend, um im Prinzip ein Szenario zu entwickeln.
Ja, ich habe ja von meiner Recherche halt, also Olaf ist mir sozusagen wann war das? Oktober 2019 sind wir uns über den Weg gelaufen, nach langer Zeit mal wieder. Und ich war ja schon ein, zwei Jahre vorher in USA unterwegs, aber halt auch viel in dieser ganzen jungen Startup-Welt, ja auch viel in Berlin. Besuche ja, wenn nicht Corona ist, immer schon viele Messen und bringe mich da auch in den Diskurs ein, habe mein Auge auf den Bundestag, was da so an öffentlichen Sachen ist, die man besuchen kann, bin im Austausch mit PolitikerInnen. Und das Buch ist jetzt ja nicht nur ein Jahr lang von zu Hause, vom Schreibtisch mal recherchiert, sondern ist im Grunde genommen bei ganz vielen anderen ist es ja auch so, sich mal hinzusetzen, was da eigentlich alles an Wissen rumliegt. Also was wir auch vorher schon wussten, aber dann mal irgendwie aufschreiben mussten. Und diese ganzen Bücher, die du jetzt ansprichst, die ganzen Quellen, viele, die mich kennen, haben mich in dem Jahr auch ganz verwundert gefragt, wo bist denn du eigentlich? Also bei Facebook war ich nicht mehr. Da habe ich mich ja auch irgendwie abgemeldet. Ich habe bei Instagram nicht mehr gepostet, auch schon länger. Bei Twitter war ich dann auch mal über ein halbes Jahr wirklich still und habe nichts gemacht. Lag einfach daran, ich habe zu Hause gesessen und Bücher gelesen. Das hat auch sehr gut getan, einfach mal so richtig in die Tiefe zu gehen und eben nicht jetzt irgendwelchen Trends hinterher zu laufen, weil so ist das Buch ja auch nicht zu verstehen, sondern wirklich tief da sich einzugraben. Und die Herausforderung war aus meiner Sicht, eben diese beiden Welten zu verstehen. Und wo ich ja in den letzten Jahren nicht unbedingt sagen muss, dass ich da wenig verstanden habe, also Landwirtschaft, Ernährung, Foodtrends, Gastronomie, das sind ja alles Felder, in denen ich mich tagtäglich bewegt habe. Aber diese ganze Technologiegeschichte zu verstehen und zu wissen, wie funktionieren eigentlich diese Algorithmen und das dann immer sozusagen eigentlich nur auf die Foodwelt draufzulegen und zu gucken, was ist denn da schon? Also ich habe diese ganzen Bücher gelesen, das ist jetzt auch kein neues Thema, dass man Technologie und die aktuelle Debatte rund um KI kritisch beleuchtet. Da gibt es zahlreiche Bücher und mich hat dann irgendwann immer gewundert, warum dieses Thema Essen quasi als Beispiel auftauchte, so irgendwie auf Seite 270, ja, der Supermarkt wird sich radikal verändern. Kommen wir jetzt wieder zum Auto. Das wird selbstfahren und jetzt müssen wir mal über die Oma sprechen, die umgefahren werden soll oder die Kinder. Und ich habe gedacht, Moment, aber ethische Debatten beim Essen wird jetzt nicht behandelt oder was? Und das war in jedem Buch so. Und dann wurde auch immer so, ja, die Roboter nehmen uns die Arbeit weg. Das wird total Wahnsinn. Also da werden 50% der Jobs wegfallen. Ganz viele im Lebensmittelbereich vor allem. Ja, und der Fabrikarbeiter, bla bla bla. Und ich habe gedacht, Moment, im Lebensmittelbereich wird ganz viel wegfallen. Und wo finde ich da Informationen? Also das war halt immer so, dieses Lebensmittelthema war in ganz vielen Büchern präsent, aber immer nur so als Randbeispiel und keiner hat es wirklich in der Tiefe mal beleuchtet. Und das war mir schon früh klar und dann haben wir halt zusammen dann wirklich dann diese Tiefe irgendwie hingekriegt in dem Jahr, wirklich da uns reinzubohren. Und die Anekdötchen, die so mit drinne sind, auch aus dem Silicon Valley und so und New York, dienen halt ganz viel auch dazu, den Leuten klar zu machen, dass das natürlich auch einen realen Anschluss an die Welt hat. Also wir haben jetzt nicht nur Tech-Bücher gewälzt und geguckt, was da so passiert und uns im Internet umgeschaut, sondern wir haben ja auch mit den Leuten gesprochen. Und zum Beispiel, ein Beispiel noch jetzt zum Ende meines Parts. Ich habe auf der Internorga in Hamburg einen jungen Gründer kennengelernt, ganz zufällig am Stand von Wiesenhof, der ein Startup namens Just Egg hat und er war ganz stolz über seinen Mungobohnen-Protein-Rührei, was er da irgendwie präsentiert hat, so ganz innovativ, hat eine ganz tolle Präsentation auf seinem MacBook Air da irgendwie präsentiert. Ich habe mir das alles angeguckt, habe auf dem mit Englisch gesprochen. So, und dann kam irgendwann der Chef von Wiesenhof dazu, fand das auch alles faszinierend in so einem etwas brüchigeren Englisch. Und so, und der Typ hat letzte Woche 300 Millionen bekommen für sein Startup als nächste Startup-Finanzierung. Die bauen eine Europaproduktion auf, irgendwo, ich glaube, wir haben rausgefunden, im Emsland irgendwo, steht im Buch drin, mit einem deutschen Zulieferer so ungefähr, ein Stärkeproduzent. Und der junge Typ hat im Januar, Februar ein bisschen Rumor gemacht, weil die machen nicht nur dieses Rührei aus Mungobohnenprotein, sondern sie machen auch Fleisch aus dem Bioreaktor. Also in Deutschland nennen wir das ja Laborfleisch, was eigentlich ein falscher Begriff ist. So, und dafür hat er jetzt die Marktzulassung in Singapur bekommen. Und das sind so Sachen, weißt du, das hat sich über Jahre aufgespannt, jedenfalls in meiner Welt, so diese Verbindung. Und ich glaube, wir haben einfach das letzte Jahr genutzt, um da einfach wirklich tief reinzugehen. Und was ich hasse, ist halt irgendwie nur irgendwelche Trends zu behaupten oder irgendwie so ein bisschen Research ist nicht eine Google-Suche, sondern da muss man auch mal zu Google hinfahren, was wir ja auch gemacht haben, und sich das alles angucken. Also es war einfach eine Mischung. Aber genau, vielleicht nochmal als Fazit, Zeit zum Lesen ist gut und vor allem analog. Und dann kann man nicht noch nebenbei Twitter und Instagram und Podcasten. Das können wir jetzt
machen. Gut für uns. Und sag mal genau, also da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden. Ihr wart in Kalifornien in der Google-Kantine?
Ja, klar.
Wow, wie kommt man da rein? Was habt ihr da gelernt?
Wie kommt man da rein? Also das war, wie gesagt, nicht im letzten Jahr logischerweise und auch nicht im Jahr davor. Ich war mit meinem letzten Buch Crafted Meat in den USA, weil das halt auf Englisch rauskam, und ich kannte halt einige Leute in Kalifornien und wusste halt auch, in San Francisco gibt's tolle Metzger, unter anderem die Metzgerei Fatted Calf, wo es das Veggie-Fleisch von der George Lucas Farm gibt, also von dem Star Wars Regisseur, der hat nämlich eine Farm und macht Veggie-Fleisch, und das war eigentlich so ein Anlass, und dann hatte ich da eine Einladung in dem besten Kochbuchladen da eine kleine Veranstaltung zu machen. Und dann hat sich Slow Food dran angehangen. Und dann war ich irgendwann auf einmal in so Luftlinie 1 Kilometer von der Apple-Garage entfernt und habe da aus meinem Buch vorgelesen, so ungefähr. Oder wir haben über das Buch gesprochen. Und vor mir saßen halt die ganzen Leute, die halt natürlich da im Valley gearbeitet haben. Und dann bin ich abends nochmal schnell, bevor die Lesung stattfand, das war in so einer kleinen Villa, bin ich dann nochmal schnell mit dem Skateboard irgendwie zum Whole Foods um die Ecke gefahren, was dann wieder Luftlinie 200 Meter von der Apple-Zentrale war, und habe dann gemerkt, okay, da steht eine Verbindung. Und an dem Abend war auch jemand dabei, und ich habe dann gesagt, ja, auch Google, die kümmern sich da auch so viel um Essen, und ich würde da gerne mal reingucken und so. Und dann meinte, ja, ich kenne da wen, weil du kommst da nicht rein, wenn du da nicht diese Einladung hast. Und dann habe ich halt irgendwie jemanden gefunden, der irgendwas mit Physik und ganz großer Atomkraft-Fan war, habe ich rausgefunden. Der hat mich dann gelöchert beim Essen, warum Deutschland da jetzt aussteigt. Der hat mich aber irgendwie reingebracht, im Sinne von, dass ich den Zugang überhaupt hatte. Ich durfte halt keine Fotos machen, was lustig ist, weil bei Google wird man ja sonst komplett fotografiert. Also sie haben alle unsere Essensbilder, aber ihre Essensbilder dürfen wir nicht haben. Und da war ich aber schon geflasht, was es da gibt. Also da habe ich gemerkt, okay, die Googlers, die wohnen oder die leben mittags und abends, und die können da ja jeden Tag, dreimal am Tag essen, wenn sie wollen, in einem Foodparadies. Und genau, in der Recherche haben wir dann einfach noch rausgefunden, dass einer der ersten Mitarbeiter von Google ein Koch war, und dass Google an sich schon Essen immer wichtig war, weil sie natürlich die Leute kriegen wollen, weil die Millennials, die da arbeiten, Essen extrem wichtig halten. Ja, und Quintessenz ist dann im Grunde genommen, wir glauben immer noch, Google ist eine Suchmaschine, Amazon ist irgendwie ein Buchladen, aber wir checken nicht, dass die sich schon längst extrem für unsere Esswelt interessieren und da investieren und Algorithmen schärfen und in Startups investieren und so. Aber das wusste ich damals noch nicht, das war so quasi der Beginn, da habe ich dann gemerkt, krass, im Valley interessiert man sich wahnsinnig fürs Essen. Interessiere ich mich auch so wahnsinnig dafür, was das Valley mit unserem Essen vorhat. Das war so die Initialzündung vielleicht, dass ich mich mit dem Thema tiefer beschäftigt habe. Genau. Aber so kommt man in die Google-Kantine, also durch gute Kontakte und leckeres Essen.
Was hast
so.
Du gegessen? Was gab's da?
Es gab extrem viel frisches Zeug. Also du musst dir das vorstellen, das ist so ein bisschen, im Grunde genommen stell dir das vor, wie du, für die Berliner, so wie ein bisschen wie Markthalle, ne? Also du wahnsinnig viele Stände. Also gar nicht so dieses Kantinending, hier ist dein Tablett und Menü 1, 2 oder 3, verkochte Kartoffeln und Sauerbraten, sondern das war dann eher willst du zur Burgerstation, wo halt frische Patties gegrillt wurden, willst du die mexikanische Ecke, willst du dir die Bowl füllen mit irgendwie einer riesen Salatbar, dann gab es vorne so einen Smoothie-Stand, wo sozusagen so Smoothies gemixt wurden, dann hatten sie so einen Kaffeestand, wo aber nicht nur Espresso rauskam, sondern da konntest auch Filterkaffee und sonst was, das war übrigens neben dem Gym, also Googleplex, musst du dir halt vorstellen, ist ja so eine kleine Stadt, das ist ja in the middle of nowhere, und die versuchen natürlich auch die Mitarbeiter so lange wie es geht an diesem Campus zu halten, weil die wohnen dann teilweise halt alle in San Francisco. und fahren dann mit dem Bus, mit dem Google-Bus, der ja privatisiert ist, hin und her, in dem auch schon Frühstück serviert wird. Und versuchen halt die Leute so möglichst lange an dem Campus zu halten. Das heißt, es gibt da überall Cafés, es gibt da diese riesen Kantine am Googleplex und so. Also es ist schon ein sehr buntes Feld. Und das ist halt nicht nur im Hauptstandort in Valley so, sondern auch in New York zum Beispiel. Wenn du da die Kantine, da war ich jetzt nicht drin, das habe ich jetzt sozusagen recherchiert, aber die haben da halt auch extremen Fokus auf gutes Essen und sind halt auch als Arbeitgeber da total beliebt, weil du da halt wirklich geiles Essen kriegst und vor allem alles for free. Ja. Machen die Konzerne ja hier auch, also bei Facebook in Hamburg ist das nichts anderes und ich glaube, Zalando investiert da jetzt auch gerade ziemlich viel in die neue Kantine, weil du kriegst halt keine jungen Leute mehr, wenn du nicht ein Thema Essen nach vorne stellst, als Tech-Konzern.
Bleiben wir mal quasi am großen Teich, auch kommen wir nochmal kurz zurück zu dem, was du vor uns gesagt hast, so ein bisschen dass so eine Art Schattenwelt entsteht, die tech-basiert ist und datenbasiert ist und wo viele so ein bisschen drum rumschiffen. Und das, was uns so ein bisschen auch interessieren würde, du hast auch gesagt, die entwickeln viel und das Thema Essen ist ein ganz großer Fokus auch da im Valley. Und die sind uns einfach in der Regel ein paar Schritte voraus, ein paar Kilometer gefühlt manchmal so ein bisschen. Vor allen Dingen vielleicht eher so eine Frage an dich, Olaf. Wie wichtig ist denn da tatsächlich der Selbstschutz auch und was sollte denn eigentlich der Gesetzgeber mit leisten, damit diese Diskrepanz oder diese Problematik der Datenübernahme, wie es gerade Firmen wie Facebook, Google und Co. machen und unserem, ja, und dem, was uns gehört, unseren Vorlieben, unseren Leidenschaften, unseren Essensemotionen so ein bisschen zu wahren?
Das ist ein riesiges, komplexes Thema, wo ehrlich gesagt auch das gilt, was wir vorhin schon so ein bisschen angedeutet haben, dass wir eine Debatte sehen, die eigentlich der Entwicklung ziemlich stark hinterherhängt. Ich fand, oder man muss eigentlich die DSGVO als Schritt in die richtige Richtung sehen, weil sie hat, oder das Gesetz hat die Richtung umgekehrt. Bis dahin waren viele Firmen der Ansicht, dass ihre Kundendaten sozusagen, dass die Kundendaten ihnen gehören. Und dieses Gesetz hat genau das Gegenteil eigentlich festgelegt, dass die Kundendaten den Kunden gehören und dass die Kunden Ansprüche haben, zu erfahren, welche Daten von mir sind hinterlegt. Ich möchte die angucken, dass sie Anspruch haben, darauf bestehen zu können, dass diese Daten gelöscht werden. Und das war schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Nur mittlerweile sind wir im Prinzip einen Schritt weiter in der Richtung, dass es nicht mehr um Daten geht, die in irgendwelchen CRM-Profilen hinterlegt sind, bei irgendwelchen Firmen, die da in Datenbanken sind, sondern wir sehen entlang der kompletten Lieferkette, wenn man mal bei Food bleibt, dass die komplette Lieferkette permanent Daten abgibt über Lebensmittel, über Strukturen, über Verbraucher, über Nutzungsverhalten und so weiter. Und diese Daten permanent eben um uns rum nicht nur verarbeitet werden, sondern auch praktisch in die Zukunft projiziert werden. Über das, da reden wir vielleicht auch noch gleich drüber, über Systeme, die Vorhersagen treffen und damit auch natürlich Verbraucherverhalten beeinflussen. Das heißt, dass jetzt eigentlich der nächste Schritt beginnen müsste, dass man sagt, wir enablen den Verbraucher, dass er sich informieren kann, welche Algorithmen wirken eigentlich auf mich, wie funktionieren die, wie sind die gebaut, mit welchem Ziel, ja, und dass sozusagen die Datensphäre, die uns immer stärker umgibt, dass die transparent wird. Und es geht längst schon nicht mehr, da kommen wir auf den Anfang zurück, um irgendwelche Telefonnummern oder E-Mail-Adressen oder vielleicht sogar Vorlieben, ob ich meinen Drink mit oder ohne Eis nehme in einem Hotel, in irgendwelchen Nutzerprofilen, sondern es geht darum, wie diese Daten, nach welchen Mustern die verarbeitet werden. Und da fängt auch so eine gesellschaftliche Dimension an, weil die Medien, das ist im ganz breiten Sinne, also inklusive Facebook, Social Media und so weiter, die spiegeln ja permanent unser Verhalten und reagieren auf unser Verhalten. Damit sind sie potenziell darauf angelegt, dass sie auch unser Verhalten verändern. Und das ist so eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die eigentlich wenig Leute so richtig auf dem Radar haben und die man eigentlich ganz gut auch im Bereich Food, weil da ist jeder betroffen, weil jeder isst, im Prinzip zeigen und abbilden kann.
Ja, da ist gerade, wenn es darum geht, so ein bisschen die Frage bei uns aufgekommen, weil ihr schreibt auch, dass Instagram live Trends erkennt und auswertet und kommerzialisiert. Und wenn man bedenkt, wie sehr wir uns gerade die jungen Menschen unter uns sich an den Insta-Trends quasi festhalten. Wie weit haben wir denn unsere Weiterentwicklung, unsere Esskultur denn schon abgegeben? Oder ich glaube, das ist auch so ein Thema, das euch so ein bisschen umgibt. Und wie gibt Instagram, Google, Facebook und Co. schon eigentlich die Esskultur vor und baut in der Zukunft, die sie für sich am optimalsten halten, uns mit ein?
Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer. Also auf den ersten Blick würde ich jede mal bitten, diese naive Vorstellung hinten anzustellen, dass bei Essen alles anders wäre als bei Politik. Also ich weiß nicht, wer noch auf Facebook ist und glaubt, dass er dort nur das sieht, was sozusagen gerade von seiner Family gepostet wird und die Anzeigen, die ihm wirklich gut gefallen, die einfach genau seinem Profil entsprechen, wo er immer zugestimmt hat. Da würde jeder sagen, das ist naiv. Also wir haben alle gemerkt, dass diese Plattformen eher gerade darauf getrimmt sind, ärgerliche und hasserfüllte Posts nach vorne zu bringen. Die Erfahrung habe ich selber als Foodblogger gemacht, deswegen bin ich eigentlich mal bei Facebook, weil die Sachen, die ich immer als Skandal oder als, sag ich mal, eher negativ gepostet habe, die hatten immer die Riesenreichweiten. Millionen habe ich damit erreicht. Ganz, ganz toll. Ich habe mich toll gefühlt. Ja, und alles, was positiv war, irgendwie, das versank. So, und bei Instagram ist es ja im Grunde nichts anderes. Das ist auch eine Plattform, die gehört auch zu Facebook, Big News. Es ist noch nicht mal im Interesse von, also die naive Vorstellung geht halt da weiter, das ist ja nicht Instagram oder irgendjemand, der bei Instagram am Knöpfchen sitzt, so Big Brother-mäßig und sagt, da will ich die Leute jetzt mal da hinbringen. Sondern das ist erstmal eine Sammelmaschine. Und da freut man sich, wenn da möglichst viele Leute drauf sind und wenn möglichst viele Leute ihr Essen dort posten, dann kann ich als Instagram hingehen und sagen, guck mal Leute, ich weiß, was die Leute essen. Und das können sie inzwischen und ich glaube auch sehr selbstbewusst, weil wenn alle da irgendwie ihr Zeug hochladen, dann kann man das sehr gut analysieren. So, und jetzt zur Analyse noch. Das große Wort künstliche Intelligenz, was wir auch, glaube ich, eher in Anführungsstrichen setzen würden, weil das vernebelt auch so eine Debatte, das ist im Grunde keine Intelligenz, die man jetzt irgendwie mit menschlicher Intelligenz vergleichen kann, beziehungsweise läuft da noch immer eine große Debatte. Sprechen wir mal lieber von selbstlernenden Algorithmen. Also Algorithmen, die nicht einfach nur einen Zweck haben, der von A nach B führt, sondern die auf dem Weg dahin lernen können oder zu besser werden oder schlechter. Ne? Geht also, die verändern ihre Richtung, je nachdem, mit was sie gefüttert werden. Diese Algorithmen gehen erstmal zur Schule, die kriegen Training-Sets, also die werden erstmal trainiert, ja, also so wie die Anfragen, wählen sie die Ampel aus, ja, kennt vielleicht jeder, wo wir dann sozusagen die Ampel auswählen. Da können in Zukunft wahrscheinlich auch Möhren sein und so weiter, also damit wird ja dann jeder Algorithmen besser. Das heißt, die Frage ist erstmal, wie werden diese Algorithmen trainiert? Und dann sind die halt in der Lage, und das haben wir bei Autos auch, eine Bilderkennung immer besser zu gestalten. Das heißt, du musst einem Auto nicht mehr sagen, das ist eine Ampel, sondern die erkennt das auf dem Bild, weil sie das Muster erkennt. Und das Gleiche passiert auch mit Essensbildern. Das heißt, wenn du der AI eine Bratwurst zeigst, dann weißt du auch irgendwann, ist das ein saures Zipferl, also ein Nürnberger Röstbratwürstchen im Essigsud, also nicht gebraten, hat es eine braune Oberfläche, ist es gebraten in der Pfanne, hat es Streifen, ist es in der Grillpfanne gebraten oder ist es verkohlt? Ja, und daraus kannst du Inhalte ableiten und kannst natürlich auch Trends erkennen. Stell dir vor, wie viele Millionen Daten da abgegeben werden und wie viele Bilder analysiert werden. Dann weißt du irgendwann, diese Wurst liegt häufiger neben Sauerkraut in Nürnberg als in Berlin, wo vielleicht Kartoffelbrei irgendwie das Führende ist. Also jetzt ganz einfach runtergebrochen. Geht natürlich viel komplexer. Und das können Startups auslesen, wenn du halt sozusagen den Zugang zu diesen Daten hast. Und da haben wir halt mit Startups gesprochen, die das machen. Und dann kannst du nicht nur diese Bilddaten nehmen, sondern du nimmst auch die Hashtags, die darunter stehen. Und du nimmst die Emojis mit rein, weil jeder macht ein Herzchen dazu oder ein trauriges Emoji oder sowas. Und dann kannst du ablesen, der hat die Wurst mit Gewissensbissen gegessen, weil er irgendwie noch Vegan Cheat Day oder irgendwas darunter geschrieben hat oder ein trauriges Herzchen. Oder er hat sie mit viel Freude gegessen. Wir geben ja an, wo es gegessen wurde. Und aus diesen Datenwust kann ich dann Analysen erstellen, die halt dann doch, glaube ich, nicht Trends bestimmen. Insofern, also, ne, das sage ich, okay, jetzt schiebe ich mal alle Avocados nach oben, sondern ich sehe einfach, Avocado trendet an dieser Ecke in Berlin. So, und das kann ich, diese Erkenntnis, die ist wahnsinnig wertvoll. Wenn du dir vorstellst, wer alles hier in Berlin Avocado-Toast verkaufen will, Avocado selber, Avocado in Bio, Avocado konventionell, Avocado zu einem besonderen Preis. Und diese Erkenntnis, die verkaufe ich diesen Leuten. Das haben wir in anderen Bereichen ja schon viel häufiger. Also guck bei Google, wenn du da die AdWords anguckst, die werden ja auch versteigert. Das heißt, da im Bild entwickelt sich ein riesiger Markt. Und noch als Ergänzung zu dem, was Olaf auch eben gesagt hat, ich glaube, wir sollten auch echt nicht vergessen, dass es halt heute gar nicht mehr um diese spezifischen Daten geht. Also Hendrik Haase hat heute das und das und das gegessen. Das ist der Maschine relativ wurscht. Die will möglichst viele Daten haben und vor allem Datenspuren. Das heißt, die will Menschen wie Hendrik Haase kennenlernen. Und Menschen wie Hendrik Haase gehen irgendwann, wenn die Sonne scheint, nach draußen und kaufen sich ein Eis um die Ecke. Und das, die Daten wollen sie. Gar nicht, was Hendrik Haase selber macht. Und dann ist es eben nicht Big Brother, der dich irgendwie jetzt von oben so dirigiert steuert, sondern die schiebt dann, wenn sie weiß, dass Menschen wie Hendrik Haase vor die Tür gehen und ein Eis essen, eher hebt sie die Eisdiele in der Ecke hervor an dem Tag, wo die Sonne scheint, wenn Hendrik Haase gerade mit dem iPhone draußen unterwegs ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Hendrik Haase diese Eisdiele aufsucht. Diese Vorhersage, diese Platzierung und diese Berechnung verkauft Google und verkauft auch Facebook seinen Konsumenten, genauso wie sie es tut in der Politik, wo sie sagt, diese Person wird wahrscheinlich CDU wählen. Wenn du die umdrehen willst, ist hier die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sie doch SPD wählt, macht Sinn, der mal Werbung zu schicken. Und das sind eben Sachen, die wir auch im Food-Bereich in den nächsten Jahren oder jetzt schon erleben, weil das hat mir auch Google beigebracht, als ich bei denen war, im Einmal-Eins Online-Marketing-Kurs. Und dann frage ich mich, wollen wir das als Gesellschaft? Und dann ist auch gar nicht so ein Ding im Sinne von, ist jetzt Pistazien-Eis der neue Trend? Sondern die Frage ist, warum ist das eigentlich Trend? Ja, also wie kommen wir dazu, dass wir jetzt auf einmal alle Pistazien-Eis essen? Und da werde ich gerade irgendwie skeptisch. Und dann versteht ihr vielleicht, warum ich irgendwann aufgehört habe, auf Instagram mein Pistazien-Eis hochzuladen, weil ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl habe. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wie die mit den Daten umgehen. Und die Trainingssets sind teilweise wirklich perfide und voller Vorurteile, Rassismen, Frauenfeindlichkeit, auch im Essen, im Sinne von, was die Leute essen. Und da habe ich gemerkt, nicht gut. Müssen wir drüber reden. Müssen wir uns mal mit beschäftigen. Also nur, um das mal so klar zu machen. Das ist die Zukunft des Foodtrends vielleicht.
Das Problem ist vielleicht in ein oder zwei Sätzen gesagt, wir haben gesamtgesellschaftlich noch eine viel zu naive Vorstellung, was da technologisch passiert. Hm. Also alles, was Hendrik jetzt sagte, wenn ich das zusammenfasse, dann ist die Debatte über Technologie ist längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Da haben viel zu viele Leute einfach eine zu simple Vorstellung. Und das ist aus meiner Sicht einfach ein Problem, was wir bearbeiten müssen.
Ihr bringt es ja auf jeden Fall aufs Tableau und trotzdem, was kann man jetzt dem Verbraucher, der Verbraucherin denn mit an die Hand geben? Also klar, irgendwie sei mal ein bisschen vorsichtiger, pass mal auf deine Daten auf, aber trotzdem, wir sind jeden Tag im Internet unterwegs, auf jeder Seite musst du ständig irgendwas an ausklicken mit dem Cookie-Banner oder dann hast du natürlich, ich habe mir schon auch gedacht, als ich das gelesen habe, was es alles gibt und was alles geht, da habe ich gedacht, okay, also die Apple Watch und Payback ist jetzt ein ganz niedlicher Vorgeschmack wahrscheinlich auf das, was uns da bevorsteht. Und trotzdem ist es ja so ein bisschen, also.
Ich glaube, dass es sowas gibt, wie, ich nenne es mal, gesellschaftliches Wissen. Also zum Beispiel, schreiben zu können, ist eine gesellschaftliche Fähigkeit oder eine soziale Fähigkeit. Ein Smartphone zu bedienen ist so gesellschaftliches Wissen oder ein Auto zu steuern. Und das, was wir jetzt sehen, verlangt genau das. Wir müssen gesellschaftlich sozusagen Wissen darüber aufbauen, wie diese neuen Technologien funktionieren, damit wir darüber sprechen können. Das ist so am einen Ende der Skala. Da bin ich so bei ganz viel Bildungsthemen. Da müssen wir uns Gedanken machen, wie strukturieren wir unser Bildungs- und Schulsystem und. Und am anderen Ende der Skala, praktisch bei der Frage, was kann denn jeder an sich selber machen, da stehen dann so Entscheidungen an, wie bleibe ich zum Beispiel auf Facebook oder ist Facebook einfach ein Umfeld, wo ich sage, das funktioniert eher destruktiv, das macht die Welt auch bestimmt nicht besser und dann entscheide ich mich irgendwann, ich ziehe mich da raus. Das, also so. Und dazwischen gibt es ganz viele Abstufungen, wo Menschen entscheiden müssen, was mache ich. Also eine zweite Empfehlung wäre, fangt doch mal an, dieses ganze Kleingedruckte zu lesen, wenn ihr eine Web-Applikation nutzen wollt. Das macht ja auch keiner, das mache ich auch nicht, ganz ehrlich. Ja. Aber es wäre zumindest mal ein guter Anfang, damit wir alle beurteilen können, auf was wir uns da eigentlich einlassen. Und dann, ja, da können wir uns beliebig viele Beispiele machen, was man noch machen könnte. Und darauf läuft es eigentlich im Prinzip raus.
Mir fällt noch was ein. Dieses Jahr sind Bundestagswahlen. Ganz krass. Man kann irgendwo hingehen. Man gibt seine Stimme ab und dann werden da Leute gewählt und die sitzen im Bundestag und die entscheiden dann, ob so Sachen gemacht werden dürfen, die du alleine vor deinem Smartphone oder vor deiner smarten Küche oder was auch immer in deinem Supermarkt gar nicht entscheiden kannst, weil das einfach gesellschaftliche Rahmenrichtlinien sind. So, und deswegen ist es eine Katastrophe, dass PolitikerInnen im Bundestag auf dieses Thema nicht vorbereitet sind. Sondern dass wir eine Zukunftskommission haben, wo Frau Merkel mit am Tisch sitzt, die eingeladen hat, als die Bauern sackig waren und so, wo aber keine Start-Upperinnen mit am Tisch sitzen, wo ist das Thema Digitalisierung kein Thema ist. Oder wenn, ich war ja bei Pressekonferenzen von Frau Klöckner, da werden Freizeitdrohnen aus dem Mediamarkt ausgestellt, im Sinne von, das ist die digitale Hoffnung auf dem Acker, wo wir als Experten sagen würden, ja, das ist ganz nett, aber das ist nicht die Zukunft und wenn, dann müssen wir sie angucken und dann musst du nach China gucken und in China läuft es ganz anders. Aber nochmal, was kann man tun? Man kann seine Wählerstimme, Wählerinnenstimme abgeben und dann guckt euch bitte die Wahlprogramme an. Was schreibt die Politik zu Themen wie Digitalisierung und Lebensmittelwirtschaft? Wer denkt die beiden Themen zusammen? Findet man da überhaupt was drin? Und wenn das da nicht drin steht, dann ruft euren Abgeordneten oder die Abgeordneten an. Ich habe da ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich bin nicht so der politische Gefrustete. Klar bin ich dann gefrustet, wenn ich mit den Leuten gesprochen habe und gar keine Ahnung. Oder ich bin positiv überrascht und sage, auch die kümmern sich drum. Haben wir jetzt ja auch in dieser Debatte gemerkt. Wir haben von den Büchern auch ein paar in den Bundestag geschickt zu Leuten, die wir kennen, mit gemischtem Feedback. Einige haben sich schon sehr offen darauf zurückgemeldet. Also die Landwirtschaftsministerin aus Niedersachsen zum Beispiel hat es gelesen, Renate Künast hat es gelesen. Jetzt muss ich den Namen auch nennen, Otte Kinas heißt die Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen, wer sie nicht kennt. Ja, also es gibt da schon Leute, die da auch drauf gucken und sich das durchlesen. Aber das wäre zum Beispiel ein Weg. Und klar müssen wir uns damit beschäftigen. Ich zum Beispiel muss für mich entscheiden, ich kann noch nicht regional, bio und fair bei den Lebensmitteln erwarten, habe es dann aber mit einem Tech-Konzern zu tun, der auf genau diese Themen scheißt, mir aber dann Bio vorsetzt. Das klappt doch nicht. Ja. Also nur als Info kam heute Morgen rein, Lieferservice in Berlin, Gorillas, habe ich auch schon ausprobiert, super cool, liefern in 10 Minuten dir die geilsten Bio-Lebensmittel in die Wohnung. Wer ist da eingestiegen? Tencent. Das ist einer der größten Giganten in Tech-Giganten in China. Ja, die von Amnesty International zum Beispiel mit der grandiosen Zahl 0 bei Transparenz und Ehrlichkeit bewertet werden, was deren Agieren auf dem chinesischen Markt angeht. Das sind Leute, die jetzt in Startups, in Foodstartups in Deutschland einsteigen, die innerhalb von einem Jahr 1 Milliarde Euro wert werden. Wollen wir darüber reden? Wollen wir da irgendwie mitgestalten? Werden die Fahrer fair bezahlt, die FahrerInnen, die da auf dem Fahrrad zu uns hecheln? Wollen wir darüber reden oder wollen wir in unseren Buden sitzen in Prenzlauer Berg, in München, Garching und sagen, ist ja geil, dass das Essen in 10 Minuten kommt. Ja, mal gucken. Ne? Und Lieferando liefert egal und so. Also wir müssen darüber sprechen. Das ist so mein Ding. Und dann ist eben die Entscheidung, mache ich das? Will ich mich in die Diskussion einbringen und will ich da aktiv werden? Ich habe für mich entschieden, ich bin Aktivist, klar. Und ich habe auch die Zeit, ich nehme mir die Zeit, mit Olaf ein Buch zu schreiben und mich da reinzugraben. Dann nehmt aber die Erkenntnis und macht was für eure eigene Welt draus. Und ihr könnt nicht erwarten, dass ihr in eurem Sessel sitzt, ab und zu meinen Podcast hörst und dann wird die Welt schon nachhaltiger und gerechter werden. Das wird nicht funktionieren.
Ja, leider. Aber es ist ein guter Anfang.
Die Zeit ist auf jeden Fall, hoffe ich mal, gut genutzt. Ja, aber danach muss die Taten kommen. Und die Tat ist halt auch nicht, das Telefon aus dem Fenster zu schmeißen, dann kannst du auch keine Podcasts mehr hören und kannst sie nicht weiterbilden. Also wir kommen ja aber hoffentlich jetzt auch noch zu den positiven Auswirkungen, weil da steckt ja eine ganze Menge gute Sachen drin, die wir nutzen könnten, wenn wir es denn in der Hand hätten. Also darum geht's uns ja. Wir wollen ja nicht jetzt hier irgendwie einfach nur sagen, es ist schlimm und wir werden untergehen, sondern wir können das ja nutzen. Aber dafür müssen wir uns damit beschäftigen und auch wissen, wie es funktioniert, weil sonst können wir es nicht verändern.
Genau. Und dann lass uns doch quasi nochmal zum eingangs erwähnten, ich nenne es mal Narrativ kommen. So das, was ihr sagt, die Digitalisierung könnte den Essensmarkt demokratischer und nachhaltiger machen. Lass mal das den Konjunktiv weg, sondern sagen wir mal, sind wir mal positiv und sagen, die Digitalisierung wird den Essensmarkt demokratischer und nachhaltiger machen. Wie genau sind denn soll jetzt... Wie soll das passieren, genau?
Genau. Ein ganz simples Beispiel. So eine konservative Supermarktkette wie Kaufland, die zählt zu den Ketten, die relativ präzise Vorhersagesysteme schon produktiv haben, die mit einer Präzision von etwa 70% vorhersagen können, was so an schnell drehenden Waren innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Tage in ihren Outlets verkauft werden wird. Damit können die relativ gute Vorhersagen treffen. Wenn es uns gelingen würde, durch eine digital integrierte Lieferkette dieses Wissen sozusagen bis zum Erzeuger durchzurouten und wenn wir wüssten, dass wir, sagen wir mal, nächsten Mittwoch 10% weniger Milch verkaufen, dann könnte ich nämlich am Samstag dem Milcherzeuger sagen, er soll ein bisschen weniger füttern, ein bisschen weniger melken, ein bisschen weniger produzieren, wir holen ein bisschen weniger ab, wir müssten ein bisschen weniger kühlen, transportieren, einräumen, ausräumen, vielleicht am Ende, und da wird es dann ganz bitter, wegschmeißen. Das heißt, wir könnten uns vorstellen, wenn wir die Technologie wirklich produktiv nutzen oder positiv nutzen, dass wir diese ganzen 300 Millionen Tonnen Lebensmittel, die wir auf der Welt jedes Jahr wegwerfen, dass wir die reduzieren. Und da hängt eine wahnsinnig große Wertschöpfung drin, weil es ist ja nicht nur die Erzeugung, sondern praktisch der ganze Prozess, wie ich eben gesagt habe. Und das wäre so ein Beispiel, wie wir diese Technologien einsetzen könnten, um zu einer ressourcensparenderen Art und Weise zu kommen, wie wir Lebensmittel produzieren und vertreiben. Und wie wir im zweiten Schritt dann vielleicht auch zu einer sozialverträglicheren Art und Weise kommen, sodass zum Beispiel die Bauern wieder besser von ihrer Arbeit leben können. Weil wenn man sich das anguckt, das ist ja wirklich ein Trauerspiel, mit von welchen Margen die eigentlich leben müssen und das auch schon lange nicht mehr können und solche Dinge. Und das soll nur ein Beispiel sein dafür, wie wir die Technologie einsetzen können. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, wenn wir intelligente Geräte auf den Ackerflächen einsetzen, dann, und das haben wir auch gesehen, dass da so ein langsamer Übergang stattfindet von Flächenbearbeitung zur Einzelpflanzenbearbeitung. Dann kann ich nämlich einzelne befallene Pflanzen mit Mini-Dosen behandeln, bevor sie praktisch die ganze Monokultur auf der Ackerfläche anstecken. Das heißt, ich muss viel weniger Insektizide, Pestizide etc. einsetzen, kann da auch praktisch den Ressourceneinsatz reduzieren. Das wird im zweiten Schritt dazu führen, dass ich so der Gegensatz von Bio und konventionell auflöst. Und auch da habe ich wieder den gleichen Effekt, dass ich sozusagen eine bessere Qualität von Produkten kriege bei einem wesentlich geringeren Ressourceneinsatz. Das wäre so ein zweites Beispiel.
Ich würde sogar noch krasser sagen, weil Bio ohne Roboter, ganz blöde, also automatisierte Pflanzenbearbeitung, werden wir nie für alle hinkriegen. Weil ansonsten haben wir bei Bio, für alle, die es nicht kennen oder noch nicht mal auf dem Bauernhof war, das ist eine Schweinearbeit. Wenn du auf Pestizide verzichten willst, wenn du auf Fungizide verzichten willst, musst du täglich über den Acker laufen, du musst täglich gucken, was da gerade nachgewachsen ist, was da gerade schlecht ist, du musst mit der Hacke da durchgehen. Wer macht denn das? Nicht die Leute, die bei Biocompany einkaufen, sondern die sich das nicht leisten können und aus Rumänien, Ukraine und Polen zu uns kommen und diese Hackarbeit leisten. Weil die treffe ich dann immer auf den Äckern, wenn ich draußen bin. So, jetzt kann ich sagen, die nehme ich jetzt die Arbeit weg, wenn ich da Roboter hinstelle. Ja, könnte aber auch sein, dass die wieder zu ihren Familien zurückkehren und da vielleicht auch ein vernünftiges Auskommen finden und wir deswegen kleine Maschinen haben, die wir auch im Buch beschreiben, die in der Lage sind, diese Arbeit 24 Stunden zu erledigen mit schlauen Sensoren, mit Solarenergie und sozusagen dafür sorgen, dass Bio günstiger wird. Ein Punkt. Ich bleib nochmal bei den Bauern. Wer will, kann sich mal die App, ich will keine Werbung machen, es gibt wahrscheinlich auch andere, wobei mir fällt gerade keins ein, Marktschwärmer, die machen sowas wie ein Wochenmarkt 2.0. Das heißt, da bestellt man beim Bauern vor und die holen die Sachen in die Stadt. Also der Bauer kommt nur mit den Salatköpfen in die Stadt, die er wirklich verkaufen kann, muss danach nichts auf den Kompost schmeißen. Super Ding. Kann sich jeder anmelden, ist eine tolle Sache. Wenn ich das im Bundestag den Leuten zeigen, haben die Grünen da ein bisschen Lust drauf, weil sie es cool finden. Die anderen denken, boah, die sind ja, was, wie viele Leute machen damit? Das ist ja überhaupt kein Markt. So. Bitte mal nach China gucken. Die sechs großen Tech-Giganten haben da jetzt gerade Millionen, ich finde nicht Millionen, es sind Milliarden investiert. Das heißt dort drüben Community-Shopping, weil die gemerkt haben, das ist viel geiler, wenn man sozusagen die Sachen im Bulk, also in Großgebinden in die Stadt bringt, das alte System Handel und LKW macht da wieder Sinn und nicht einzeln verpackt in die Stadt schickt. Das heißt, da wird da schon ein Riesenmarkt drin gesehen. Und es gibt Bauern, die wir auch für das Buch gefunden haben, die auf solchen Plattformen wie das Instagram oder das TikTok von China ihre Orangen verkaufen, innerhalb von 15 Minuten tonnenweise die Ernte loswerden und zwar schon direkt bezahlt über PayPal oder über das Äquivalent in China. So, das könnte eine Art sein, wie wir uns direkt mit Produzenten verbinden. Crowdfarming, da sage ich auch immer, das kann selbst meine Mutter. Ja, also beim Produzenten direkt vor Ort bestellen in Spanien und nicht den Umweg über tausende Handelspunktionen und so weiter. Das heißt, bessere Preise für Bauern könnten auch über diese Möglichkeiten laufen. Jetzt kommt wieder ein bisschen, Henrik Hase gießt immer ein bisschen bitter ins Essen. Wer in die AGBs guckt von Marktschwärmer, sieht AWS. Kennt wahrscheinlich auch keine Sau. Technologiebildung gehört dazu. AWS ist Amazon Web Services, der größte wachsende Arm von Amazon. Weil Amazon ist kein Buchladen, sondern ein Serverladen. Das ist der profitabelste Arm dieser Firma. Der neue Chef von Amazon, dem Jeff Bezos seinen Platz geräumt hat, ist der ehemalige Chef von AWS. AWS ist dafür zuständig, dass es funktioniert, wenn du dir einen Uber holst, wenn du eine Airbnb-Wohnung buchst, wenn du bei TripAdvisor irgendwas machst und wenn du bei Marktschwärmer bestellst und wenn du einen Trecker fährst und deine Daten irgendwo speichern willst, weil auch die ganzen Landwirtschaftsdaten, haben wir herausgefunden, nur mit den Giganten aus dem Silicon Valley funktionieren. Da bin ich wieder dabei. Wir müssen uns als Gesellschaft dafür einsetzen, dass wir eine Infrastruktur haben, in der diese Technologie gedeihen kann, die wir eben zum Positiven verwenden können. Das heißt, direkte Verbindung zum Bauern, faire Preise und so weiter. Wir kommen einfach, das ist, kennen wir auch aus der Historie, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, irgendwann kam der Strom aus der Steckdose auch mal von 3 Leuten. Und der war nicht reguliert, weil die Strom erfunden hatten und die Strominfrastrukturen gebaut haben, genauso wie bei der Eisenbahn, da war es genauso, das war in den Händen von wenigen. Und das haben wir gerade bei Technologie auch. Und deswegen lohnt es sich, da eben hinzugucken, damit wir eben Strom dafür nutzen können, dass wir was Gutes mit Strom machen. Weil Strom selbst ist ja erstmal nichts Schlechtes, so Technologie auch nicht. Aber dann müssen wir das regulieren, damit nicht irgendwas aus der Steckdose kommt, wo dann irgendjemand sagt, nö, habe ich keine Lust mehr, schalte ich ab. Oder wie bei Amazon passiert, schon mehrmals, dass ein Serverzentrum abrauscht und die ganzen Staubsauger nicht mehr funktionieren, weil die alle über AWS liegen. Also das darf uns bei Lebensmitteln nicht passieren, weil wenn alle Trecker stehen bleiben, weil irgendwo ein Serverzentrum abrauscht, weil wir kein öffentliches Serverzentrum haben, was sicher ist, wird schwierig. Also von daher steckt da super viel Musik drin, was auch uns das Leben erleichtern könnte und auch spannender machen könnte. Aber dann müssen wir diese Musik auch irgendwie, weiß ich nicht, ob ich mit dem Band noch was einfällt, irgendwie die Band müssen wir selber zusammenstellen und auch gucken, dass nicht eine Band nur spielt und die sagt, wie viel so ein Konzert kostet. Weißt du, das geht nicht.
Vielleicht 2 Sätze nochmal zusammenfassend.
Danke, Olaf.
Ihr harmoniert super.
Wir haben ja sozusagen so grundlegende Infrastruktureinrichtungen, wie zum Beispiel Wasser, ja, Wasserversorgung. Die haben wir ja in öffentliche Hand gelegt. Das sind dann so die Stadtwerke. Ja, und das, was Hendrik eben sagte, läuft auf den Punkt raus, dass ich mir wünschen würde, dass wir diskutieren, dass bestimmte IT-infrastrukturelle Dinge den gleichen Charakter haben wie eine Wasserversorgung oder eine Abwasserentsorgung. Und darum kann ich mir gut vorstellen oder würde mir wünschen, dass wir über Stadtwerke für IT nachdenken und dass wir darüber nachdenken, dass vielleicht IT sowas wie ein öffentliches Gut ist oder ein Gut ist, was vergleichbar ist mit dem Hahnwasser, mit dem Trinkwasser, was bei uns aus dem Hahn kommt. Und ich merke immer, wenn ich Leuten diese Idee erzähle, dann gucken die mich an, als hätten sie ein UFO gesehen. Ja, und das belegt dann für mich dann wieder, ja, wie weit es für viele Leute weg ist und die sich das gar nicht vorstellen können, dass wir praktisch uns in Räumen aufhalten, die voller Daten sind, die ständig gerechnet werden, wie so eine Art Aura, wie ich vorhin schon gesagt habe.
Ja. Ich weiß nicht, ob sich jemand schon mal die Frage gestellt hat, warum Clubhouse umsonst ist. Weil wir da einfach ohne Ende reinlabern und die mit der Erkennung von dem, was da gesprochen wird, genau wissen, über was gerade gesprochen wird. Und diese Sachen, das Gleiche macht man mit dem Essen. So, und dann ist eben die Frage, wollen wir das? Ich glaube, Olaf, warum die Leute immer gucken, die kennen die Stadtwerke oder das letzte Mal. Wie gesagt, wenn man hier mit dem Impfzentrum telefoniert, hätte ich auch nie gedacht, dann hätte man auch wahrscheinlich den Eindruck, dass man denkt, Impfen sollten wir lieber nicht in die öffentliche Hand geben. Aber das muss ja nicht so sein. Deswegen ist das ja mein Argument zu sagen, wir müssen uns da engagieren und es müssen halt auch bei den Stadtwerken Leute sitzen, die wissen, dass das AI, also künstliche Intelligenz oder selbstlernende Algorithmen bald sowas ähnliches sind wie Strom und Internet ja auch. Da wird ja keiner mehr widersprechen, dass das wie Strom aus der Steckdose kommen muss. Und zwar vom Bauernhof, also vom Acker bis in die Stadt. Und dass das irgendwie Leute machen müssen, die fähig sind. So, und da kommen wir halt nur hin, wenn wir uns engagieren. Und ich würde mir halt wünschen, weil das fängt immer so, das ist so eine Tech-Debatte und es gibt diese Food-Debatte. Und wir haben in der Food-Debatte irgendwie so, hey, ein bisschen regional, ein bisschen bio und immer soll immer lecker sein und wer ist denn der neue Trendkoch und die Trendköchin und vegan und wie. So, lass uns das doch bitte mal zusammendenken. Die Leute, die darüber Bescheid wissen, dazu gehöre ich ja auch irgendwie in einer gewissen Weise oder andere ExpertInnen, die müssen bitte mal in die Tech-Welt reinschnuppern und gucken, was da so abgeht und sich da auch für interessieren. Und andersrum auch, bitte die Leute, die jetzt vielleicht reingeschaltet haben, weil sie irgendwie sich jeden Tag um Algorithmen kümmern und sagen, was erzählt der Hase da für ein Mumpitz, kommt mal bitte bei mir vorbei und erklärt mir, was ich gerade für ein Mumpitz erzählt habe. Diesen Austausch, den brauchen wir auch, weil sonst kriegen wir ja nie Stadtwerke hin, die in der Lage sind, das überhaupt zu regulieren, weil die fangen dann an zu sagen, wir regulieren jetzt die Faxgeräte auf dem Bauernhof. Das wird auch nicht funktionieren. Also das muss eine Mischung geben und dafür soll das Buch auch eine Anregung sein.
Genau. Also so wie wir jetzt den Stadtwerken zutrauen, dass sie was von Wasser verstehen, müssten wir ihnen dann zutrauen, dass sie was von Daten verstehen. Ja, vielleicht brauchen die auch einen anderen Namen, damit praktisch diese Befürchtung erst gar nicht entsteht.
Also zusammengefasst haben wir jetzt alle Haufen Hausaufgaben, sowie politisch als auch jeder Konsument. Und genau, dann würde ich jetzt schon mal zu unseren Future-Fragen rüber wandern, mit denen wir quasi unseren Podcast dort schon beenden. Wir würden gerne noch ewig lange mit euch darüber sprechen, aber ja, Zeit und Begrenzung und Aufnahmefähigkeit und man soll ja nicht nur zuhören, sondern vielleicht auch noch ein paar Minuten drüber nachdenken, was jetzt hier so besprochen wurde.
Ja, und lesen. Man muss ja Zeit zum Lesen auch haben.
Ganz wichtig. Das sage ich auch sehr, sehr häufig und sehr gerne einfach wieder viel mehr. Also ich lese sehr gerne auch analog, einfach so richtig mit Buch. Großartige Sache. Aber vom Lesen nochmal zum Essen zurück. Was habt ihr als letztes gegessen?
Als letztes heute? Wir essen, meine Frau und ich essen hier immer zum Frühstück Obstsalat, frisch geschnippelt. Natürlich Bio-Demeter-Obst und dazu trinke ich Kaffee und meine Frau Tee.
Ich habe heute Morgen auch gepoolt und wir haben so langsam beschlossen, die Zitrussaison ist beendet. Also bei uns gibt es auch einen Obstteller. Jetzt fängt ein bisschen die harte Zeit an, welches Obst kommt auf den Teller, was wirklich gut schmeckt. Und dazu gibt es bei uns immer handgemachtes, frisches Porridge. Irgendwie so schön warm gemacht mit Hafermilch. Und das stelle ich mir auch mal schön selbst zusammen. Da bin ich so ein Fan von irgendwelchen vorgemischten Sachen, sondern das wird dann irgendwie schön gemixt mit ein bisschen Leinsamen drin. Das ist ein guter Start. Das macht Spaß.
Das geht sich gut rein. Nennt uns bitte ein Lebensmittel für die Zukunft.
Ich habe eins.
Ja, damit.
Ich würde es vielleicht als Beispiel nennen. Mich interessieren einfach Gemüsesorten, die für die Zukunft gebaut sind. Ich weiß nicht, ob es eine ist, aber ich fände sowas wie eine richtig gute Möhre. Ich habe gestern wieder meine Lieblingssorte Möhre Rodelica gekauft. Die schmeckt einfach komplett anders. Ist jetzt eine Bio-Sorte, die es nur im Bio-Bereich gibt, aber die schmeckt einfach komplett anders und wurde in Deutschland halt gezüchtet. Ich bin dafür, dass wir mal drüber sprechen, was für Gemüsesorten brauchen wir eigentlich für die Zukunft. Wie müssen die aussehen, wie müssen die gezüchtet werden, was für Ansätze brauchen wir, kommen wir mit der konventionellen Züchtung weiter, haben wir die Zeit dazu noch, müssen wir vielleicht mit der Genschere rumschnipsen oder ist das Gentechnik, ist das keine Gentechnik? Also ich finde diese ganzen Ansätze gerade wahnsinnig spannend und würde mir da einfach eine breitere Diskussion wünschen. Von daher würde ich sagen, neue geile Gemüsesorten. Wie eine Möhre.
Okay.
Ganz oldschool. Keine Insekten, ihr habt was anderes
gemacht. Nee.
Ihr wollt nicht so irgendwie...
Gar nicht. Also Möhre hatten wir, glaube ich, auch schon mal so in die Richtung. Beziehungsweise Gemüse.
Kommt öfter. Gemüsen,
das ist gerade so, das trendet.
Ja. Die gibt es ja schon, aber wir müssen halt gucken, wie kriegen wir das in den Klimawandel reingebaut? Weil wir können auch in der Zukunft nicht mehr dieselben Gemüsesorten anbauen, wie wir sie vorher angebaut haben. Und gleichzeitig müssen wir gucken, dass wir alte Sorten irgendwie behalten, dass es nicht alles dieses Inzuchtzeug ist, Hybridsaatgut und so weiter. Also da müssen wir echt nach vorne gucken und deswegen interessiert mich da die Debatte. Und deswegen checkt mal, ich akzeptiere jetzt nicht mehr Möhre, sondern ich will wissen, welche Sorte steckt dahinter und warum gibt's die und hält die uns noch in die Zukunft.
Also da müssen wir nochmal reden drüber. klar, ne?
Gerne mit uns.
Halt wie, du magst keine Möhren oder was?
Das hat man ab und zu auch an Themen, wo man noch nicht eine identische Meinung hat, dann muss das dann ausdiskutieren und so. Das könnte so ein Thema sein, aber das würde es zu weit führen. Was ich mir wünschen würde, sind ganz viele regionale Sorten, also eine möglichst große Vielfalt. Das ist das eine. Und das zweite ist, wo ich gerade praktisch als Privat-Hobbykoch experimentiere, ist, ich bin eigentlich irgendwie passionierter Fleischesser, was natürlich irgendwie weltanschaulich immer weniger zu vertreten ist. Insofern experimentiere ich gerade mit damit, wie ich Soja in einen Zustand bringe, dass ich es gerne esse. Ich habe ganz gute Fortschritte mit in Sojasauce einlegen und marinieren mit Ingwer und Knoblauch und dann scharf anbraten. Insofern, das ist so ein privates Forschungsprojekt, wo ich hoffe, dass ich gute Ergebnisse erziele.
Muss man nach Berlin kommen? Hier gibt's ja auch so einen Sojastore, ich glaube von so einem japanischen Firma. Henrik, kennst du das schon? Schicke ich euch mal.
Meinst du den, der auf Europaletten irgendwas vor sich hin fermentieren lässt? Das ist ganz geil, diese Sojasoßengeschichte. Oder meinst du was anderes?
Ist das, ne?
Ja, nee, die genau. Sitzen in Moabit. Nee, es gibt auch noch so einen Laden, da kannst du dann halt auch selber deinen Tofu machen. Und die machen wirklich auch alles aus der Sojabohne. Ist auch recht, also super spitz und total spannend. Ich war leider noch nicht da. Aber sorry, ich habe jetzt ein bisschen reingekrebst.
Tofu finde ich immer am geilsten mit Schweinebauchgemisch.
oder Hack.
Dann saugt ihr nämlich das Beste auf. Schweinebauch. Schön fetten Schweinebauch.
Ja, klingt gut. Jetzt ist 12:30, ich habe Hunger. Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jede oder jeder sofort tun oder ändern?
Ja, weniger Fleisch essen, ganz wichtig. Bereit sein, Bio-Lebensmittel zu kaufen, bereit sein, höhere Preise zu akzeptieren, zu gucken, wie ist was erzeugt, ökologisch, sozial, die ganzen Themen da. Das ist alles so transparent, da kann sich jeder direkt am Regal entscheiden. Und das steht an, wir müssen auch praktisch zu einer sozialverträglicheren Produktion kommen.
Ich bin ganz einfach, fang an zu kochen. Und bitte nicht kochen im Sinne von, ich muss mal am Wochenende das neue Buch von Otto Lenki nachkochen, sondern jeden Tag zu kochen. Das ist eigentlich schon fast genug, beziehungsweise dann zu wissen, warum man nicht kocht. Wenn man nämlich kocht, hat man irgendwann einen Geschmack und kann Qualitäten auseinanderhalten, ob es Orangen sind oder Zwiebeln oder Hülsenfrüchte. Aber ich habe zum Beispiel in der Pandemie gemerkt, Hülsenfrüchte sind dann wieder mehr auf den Teller gekommen, nachdem ich wieder Zeit hatte, zu Hause zu kochen, im Sinne von, dass du dir abends überlegst, was will ich denn morgen Mittag essen, und dann musst du ja die Kichererbsen einlegen oder die schwarzen Erbsen, die ich habe so viel Hülsenfrüchte gegessen, aber auch nur, weil ich mir Zeit genommen habe, diese zu essen, weil du kannst nicht mittags entscheiden, ich will jetzt mal Kichererbsen essen, dann machst du wieder eine Dose auf, also das wird nichts, deswegen fang an zu kochen, und kochen heißt nicht, am Wochenende Shigimigi zu machen, sondern mittags ein geiles Gericht aus 3 Zutaten auf den Tisch zu stellen, was innerhalb von 10, 20 Minuten gekocht ist. Damit sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt für die Zukunft. Wenn das alle machen könnten, jedenfalls.
Ja, vielleicht einfach ein bisschen weniger Netflixen und am Abend ein bisschen Food preppen für den nächsten Tag. Könnte auch funktionieren. Habt ihr noch ein Buch oder medialen Tipp zum Thema Zukunft? Und
einen. Für alle, die jetzt natürlich nicht sehen, was die zwei machen, nach hinten zum Buchregal umdrehen.
Ich frage mal nach einem Buchtipp.
Was hast du da, Olaf?
Genau, ich kann Muster empfehlen. Ist nicht ganz neu, egal, von Armin Nasseh. Einfach, weil das so ein bisschen klar macht, wie diese neue Welt der Datenverarbeitung, die permanent um uns herum stattfindet, wie die funktioniert.
Alles von Armin Nasseh kann man tatsächlich, glaube ich, empfehlen.
Weil er nach dem Kopf voll hat, weil der Rauch dann nach dem Ding, ich habe mich durch das Ding auch durchgekämpft. Mich hat sehr beeindruckt, aber das hat nichts mit Essen zu tun, haue ich trotzdem raus, Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff. Ist ein 800-Seiten-Klopper, durch den man sich durchkämpfen muss, wenn man Lust hat. Kann aber auch unser Buch lesen, dann weiß man wenigstens, was das fürs Essen bedeutet. Ich würde auch, da ich ihn eben so gedisst habe, will ich das mal nicht so stehen lassen. Das Buch von Otto Lengi ist, glaube ich, schon längst Bestseller, dieses Flavor. Im Sinne von einfach sich mal durch Gemüse durchzukochen. Da habe ich letztens den Sellerie gemacht, also einfach so eine ganze Sellerieknolle mit der Gabel durchpieksen, überall 40 Mal einstechen, dann Ahornsirup, Olivenöl drüber oder Honig, das dann für 3 Stunden im Backofen, und danach kannst du daraus alles machen, ob das Salate sind oder du drehst das Ding nochmal an. Also da merke ich so, das Ding geht, was Gemüseküche ist. Echt, da geht einem der Kopf auf. Will damit aber nicht sagen, dass man nur so kochen kann mit ganz viel Chili und ganz viel Limetten. Aber vielleicht solche Bücher mal annehmen und kochen und dann checken, was man aus Gemüse alles rausholen kann, weil das finde ich gerade sehr, sehr spannend.
Und jetzt die letzte Frage, auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt den zeitlichen Rahmen völlig sprengen. Sind wir noch zu retten?
Ja klar, sonst würde ich hier nicht sitzen. Also wenn ich der Überzeugung wäre, dass wir einfach verloren sind, dann brauchen wir diesen Podcast nicht aufnehmen, dann ist die letzte Stunde oder wie viel haben wir jetzt überzogen, für euch komplett umsonst gewesen. Also alle, die jetzt zugehört haben, haben, glaube ich, nicht unbedingt den Eindruck, dass es zu Ende ist, weil so kann man, glaube ich, nicht weitermachen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen schon uns kritisch sein und wir müssen irgendwie gucken, wie die Wege in die Zukunft sind, aber sonst würde ich, glaube ich, was anderes machen und keine Bücher schreiben und die ganze Zeit über Themen reden, wo ich jetzt selber gerade irgendwie relativ wenig von habe, im Sinne von, dass ich sozusagen jetzt hier, also weiß ich nicht, dann würde ich jetzt gucken, dass ich noch schnell ein paar Masken verkaufe.
Irgendwie einen CDU-Deal aushandelst.
Ja, mit einer guten Provision, und dann lege ich mich irgendwo an den Strand, bis die Welt untergeht, aber so bin ich nicht drauf. Nee.
Genau, also da haben wir wieder Übereinstimmung. Guck auch in eine positive Zukunft. Aber es wird auch immer klarer, und das hat für mich auch nochmal die Recherche und das Schreiben von dem Buch auch sehr stark verschärft. Wir brauchen Systemwechsel. Es ist keine Option, so weiterzumachen wie bisher. Und das ist leider viel zu wenig Leuten klar. Und das müssen wir immer mehr Menschen deutlich machen.
Vielen Dank. Dann fasse ich nochmal zusammen. Viele Hausaufgaben und die einzige Diskrepanz zwischen euch beiden ist eine Karte. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Zeit. Und sag mal, ganz spontan, rück dir noch ein paar Bücher raus zum Verlosen, weil wir ja wirklich finden, das muss man gelesen haben, wenn man im Thema sein will.
Ich würde jetzt mal sagen, ja klar, du darfst dann sozusagen die bösen Mails von unserem Verlag. Nein, ich denke, wir haben da ein, zwei. Wir müssen mal gucken, ob die digital sind oder analog. Aber da können wir ja gucken, wie sich das dann verteilt. Ich glaube, digital ist einfacher und schneller zu bewerkstelligen.
Passt sehr zum Thema.
Genau, analog findet ihr aber sonst, genau, findet ihr im Buchhandel, den ich, wo ich auch nochmal sagen kann, Leute, unterstützt den regionalen Buchhandel. Und wer nicht bei dem gelben Riesen kaufen will, der geht auf geniallokal.de, weil da kriegt man auch die Infos, wo man das um die Ecke beim Buchladen kriegt. Analog.
In diesem Sinne.
So machen wir das. So geben wir das weiter.
Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank für eure Zeit.
Ja, wir haben
gedacht. Und ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Wünschen wir euch und vor allem wünschen auch wir das allen unseren ZuhörerInnen.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, schreib uns einfach.
Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, vertag uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.